Herzlich willkommen zum Educaner Podcast.
Heute ist Christoph zu Gast bei Christoph.
Stimmt.
Ja, und ich habe mir nämlich gedacht, als Christoph das letzte Mal die Frage gestellt hat, warum er glaubt, dass sein Gast oder die Gästin oder wer auch immer in seinem Podcast ist, er gehört da selbst rein. Aber es ist so schwierig, sich selbst Fragen zu stellen und deswegen übernehme ich das heute. Christoph, schön, dass du da bist.
Schön, dass du mir Fragen stellst.
In deinem Podcast.
Danke, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen. Da dich ja aus den unzähligen Folgen bisher noch niemand kennt, hat schon mal jemand gesehen, würde ich es sehr schön finden, wenn du dich vielleicht kurz vorstellen würdest.
Also für alle, die Folge 0 nicht gesehen haben, werde ich es nochmal rekapitulieren. Christoph Hörst, mein Name, bin jetzt 38 Jahre alt. Ich überlege gerade, doch in der Folge 0 war ich noch 37. Hatte vor kurzem Geburtstag. Wohne jetzt in Hamburg. Komme eigentlich aus Mittelhessen. Wohne jetzt hier seit fast 3 Jahren. Und arbeite hier oben im Homeoffice als Ingenieur bei einer großen deutschen Firma.
Im Homeoffice. Das heißt, du bist professioneller mit dir selbst Speaker.
Mit einem Mikrofonspeaker und Tastaturbearbeiter. Also bearbeite Anfragen aus dem Ausland. Technischerseits.
Das geht gut von zu Hause aus.
Also ich kann dir sagen, dem Ausland ist das egal. Hauptsache, du beantwortest die Fragen, ob du das zu Hause machst, am Strand.
Und Hauptsache, du beantwortest sie schnell und
relativ zeitnah, ja. Okay. Richtig wäre auch nett, habe ich gemerkt. Das kommt sogar raus.
Bei den Kunden.
Ja, ja. Das kriegen die mit, habe ich gemerkt.
Ist aber ja dann auch ein relativ gesprächslastiges Berufsfeld. Da kommt dir es wahrscheinlich zugute, dass du diese Redeleidenschaft hast.
Also eigentlich bin ich schon gar nicht so, nee, ich rede eigentlich nicht gern.
Redest nicht gern?
Nein. Außer auf der Bühne, am Telefon mit Leuten und mit Leuten, die es auch nicht hören wollen. Nein, also ja, du hast recht. Nur dadurch, dass das eher technische Gespräche sind, muss man dafür jetzt nicht der Eloquenteste sein. Aber ja, es liegt mir, dass ich rede.
Liegt dir, dass du redest?
Also das ist nicht von mir, sondern das wurde mir so gesagt. Ganz wichtig. Soll jetzt nicht heißen hier, boah, du riechst Eigenlob. Nein, nein, nein.
Das kann ich mir unglaublich schwer vorstellen. Käme mir also zum Beispiel als Feedback auch überhaupt nicht in den Sinn in Bezug auf dich.
Habe ich von dir schon bekommen.
Aber was mich viel mehr interessieren würde, was war zuerst da, wie man so schön sagt, das Ei oder das Huhn? War dein Sprechen im Beruflichen immer schon sehr ausgeprägt und daraus wurde die Idee geboren, ich könnte das Ganze ja auch noch etwas semi-professionalisieren, darüber, dass ich mich den Toastmasters anschließe. Falls ihr es noch nicht wisst, wir kennen uns nämlich von den Hanse-Rednern, dem Toastmaster-Club. Ich glaube, wir hatten es erwähnt. Also er erwähnt es, glaube ich, öfter mal, dass er von dort irgendwen kennt oder dass er dort ist. Ja. Jetzt muss ich meinen Faden wieder aufnehmen. Erst Toastmasters und dann auch intensiveres noch Reden im Beruf oder war das zeitgleich? Wie bist du da so hingepurzelt?
Vor 3 Jahren bin ich nach Hamburg gezogen. Dadurch, dass es die Stelle plötzlich gab, das Ausland zu betreuen, dem Ausland das egal war und hier oben hergezogen bin, um in der Nähe von meiner Tochter zu sein und das Ganze vom Homeoffice aus gemacht habe. Naja, die meisten Menschen lernen andere kennen auf der Arbeit. Wenn du im Homeoffice bist, lernst du dich besser kennen. Du redest gefühlt mit dir den ganzen Tag. Und irgendwann stand nach 4, 8 Wochen so auf dem Plan, Christoph, du musst irgendwas machen, du kannst jetzt nicht nur alleine zu Hause sein und nur deine 3 Nachbarn kennen. Das geht nicht. Du musst dir ein Hobby suchen, irgendwas machen, keine Ahnung was. Und da lag ich abends im Bett, und das ist wirklich so passiert, und habe in mein Handy eingegeben, in die Suchmaschine, mit Menschen reden.
Und dann kam Telefon. Entschuldigung.
Nein, ich kann dir gar nicht mehr sagen. Ich weiß, das ist der fünfte, doch, es müsste der fünfte gewesen sein. Also Hanseredner, Toastmaster Club Hamburg war. Rhetorik, ich glaube, mit Rhetorik stand noch irgendwas da. Und weil ich aufgemacht habe, überwinden Sie die Angst, vor Menschen zu reden und. Und dann habe ich mir gedacht, vor Menschen reden, ja, das geht, aber du bist da nicht angstfrei. Mach doch mal irgendwas, wo du ein bisschen sogar auch sehr Lampenfieber hast. Da gehst du jetzt einfach mal hin. Da lernst du bestimmt auch Leute kennen und guckst dir das einfach mal an. Zack, bumm.
Das finde ich jetzt hochinteressant, weil wenn ich mich an unser Gespräch erinnere, bei dem du mich interviewt hast mit diesem, kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass du Angst hast, vor Publikum zu reden, darf ich direkt mal zurückgeben. Also wenn du mir hier jetzt erzählst, da habe ich ja vielleicht Angst, dann würde ich sagen, ja, genau,
Christoph hatte Angst. Hatte.
Ja, das ist eine spannende Info, weil es so deutlich macht, wie vielen es so geht, die scheinbar leicht sprechen können auf der Bühne oder vor Publikum, dass eben doch am Anfang häufig genau das Gegenteil stand.
Ist,
oder vielleicht ich, sogar noch steht.
Ja, die Nervosität ist immer noch da. Also wenn ich vor Leuten spreche, ist am Anfang, also spätestens dann, wenn mein Name kommt, auch dieses Puls hoch. Nach den ersten drei Sätzen geht es dann auf der Bühne, weil dann hat man sich da so, also ich mich dann so akklimatisiert.
Mhm.
Aber vorher ist auch immer noch Puls, Hände ein bisschen feucht und irgendwas. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man das nie verliert.
Ja.
Dass einem das irgendwann egal ist und ja, ich labere jetzt einfach mal, sondern dass es immer noch so die Spannung da ist.
Ja, und auch so ein bisschen der Tunnelblick in Anführungszeichen, der das Ganze fokussiert.
Ja.
Kanntest du Toastmasters schon vorher?
Nein.
Okay, also es war ja gar kein Begriff, dann wirklich bei diesem Googlen das erste Mal drüber gestolpert.
Genau.
Und dann hingegangen, angeguckt,
ganz genau.
Den Weg, den wir alle genommen haben.
Ja,
ich muss übrigens zwischendurch leider noch mal so ein bisschen spinksen hier auf. Spinksen sagt man bei uns. In Hamburg sagt man luschern, also so mal versteckt auf den Zettel gucken, weil ich natürlich in den Fragen nicht so beheimatet bin wie Christoph. Also man möge mir das verzeihen, wenn es immer so Aber es geht schon.
Ja.
Mir scheint es so selbstverständlich zu sein, dass du auf einer Bühne stehst und redest oder dass du auch im Beruf viel redest, weil ich dich als sehr eloquent empfinde. Du musst nicht lange überlegen, es kommt immer viel Gutes dabei rum, wenn ich das mal so sagen darf. War bei dir schon früh erkennbar, dass du ein guter Sprecher bist oder das auch gerne machen möchtest?
Das mit dem machen möchte, nein. Aber gut, klammer ich jetzt auch aus.
Okay, klar.
Reden. Also ich habe öfter gesagt bekommen, halt doch mal die Klappe. Also viel reden war schon sehr lange mein Ding.
Mhm.
Und ich sage auch immer gerne, ja, viel geredet habe ich schon immer. Nur jetzt schaffe ich sogar, Sinn drin zu haben. Früher war das eher so...
Hauptsache raus.
Gedanken raus, weg, Sinn, egal. Aber daran kann ich mich noch erinnern, auch mit sehr harter Kritik, so nach dem Motto, halt eigentlich mal deinen Mund. Habe ich auch schon, ja, das kenne ich noch von früher.
Mehr von Eltern, Lehrern, also Erwachsenen oder
gleichaltrig.
Völlig egal, dann, durch alle.
Also klar, war ich auch schon bekannt als ein immer unterhaltsamer Mensch, aber halt auch einer, den man auch für sonst, nein, nicht für sonst nichts, aber jeder, der mich so kennengelernt hat, für den wurde, also ich wurde gleich abgestempelt als der labert eh nur Mist. Punkt.
Oh, der labert eh nur Mist.
Ja.
Würde ich jetzt heute, also...
Voll unterschreiben, ja.
Würde ich nicht so vorstellen wollen. Aus vollem Herzen nicht. Ich habe dich bisher bei den Hansrednern nicht mistlabernd erlebt.
Ich habe mir alle Mühe gegeben, ja.
Es ist dir gelungen.
Okay.
Also das kann ich dir hier und heute rückversichern. Wo waren für dich so Punkte, wo du sagst, das lief von Anfang an gut beim Reden? Und wo würdest du sagen, hast du am meisten noch so dazugelernt?
Was gut lief, jetzt weiß ich nicht, ob da draußen das alle wissen, es gibt so ein, wie nennt man das, Format, ein Teil des Abends, wie auch immer man es nennt, die Stegreifreden. Und dieses, du gehst wirklich auf die Bühne, du hast 30 Sekunden Vorbereitungszeit und sollst dann 1 bis 2 Minuten füllen mit, es muss noch nicht mal Sinn haben, aber mit irgendwas. Und am Anfang ist es ja auch so, du gehst wirklich nach vorne und redest einfach. Da drin, wo viele Leute richtig Angst vor haben, hatte ich am Anfang natürlich auch, weil, oh, was kommt da, keine Ahnung. Aber wenn du dich mal, also wo ich mich so das zweite Mal da vorne hingestellt habe, habe ich gemerkt, das liegt mir. Auch wenn ich jetzt mit mir selber nicht immer zufrieden war, was ich da vorne gegeben habe, aber die Leute fanden es irgendwie immer, oh, da kommt doch was rüber, was entweder lustig war oder Sinn oder sogar manchmal beides hatte.
Was ja deutlich macht, dass es beim Reden nicht nur auf den Inhalt ankommt. Also schön, wenn man etwas zu transportieren hat, aber es gibt auch Aspekte drumherum, die dafür sorgen, ob das Publikum bei einem bleibt oder ob es sich nach dem dritten Satz verabschiedet. Wo würdest du sagen, liegt da für dich das Wichtigste an dieser Kombination? Gestaltest du das bewusst?
Puh, das ist jetzt echt schwer zu sagen, weil ja, bei vorbereiteten Reden schon, bei Stegreifreden geht's ja nicht. Weil wie willst du dich auf ein Thema vorbereiten oder auf einen Vortrag, wo du nicht weißt, was das Thema ist? Also es geht beides. Zum Beispiel am Anfang habe ich mir was manche Leute ja machen, aktiv was erzählen, eine Kamera erzählen oder jemanden, der zuhört und dabei schon mal die Körpersprache üben, habe ich überhaupt nicht gemacht. Das war immer wirklich aus der Situation, ich habe mich vorhin hingestellt, habe geredet und dann kam irgendwas, keine Ahnung, große Gesten, kleine Gesten, irgend sowas halt. Ja, jetzt versuche ich da jetzt auch drauf einzugehen, weil, wie du eben schon gefragt hast, also was ist so das Wichtigste, was drüber kam, war allgemein das Feedback. Weil mein Feedback war, der redet nur Quatsch. Das ist alles Feedback, was ich so wirklich hatte. Klar fanden mich auch Leute als guten Freund, weil ich auch gut zuhören kann, aber ich kann halt auch viel ohne Sinn reden. Und hier war halt jetzt mal das Gegenteil, dass Leute gesagt haben, oh, du bringst Sachen auf den Punkt. Und ich? Nö. Ich bin eher so der Typ, der außenrum und außenrum und nochmal außenrum und außenrum. Und irgendwann, Leute, Punkt. Wo wird's hin? Und das war jetzt hierbei mal anders, weil du halt einen Zeitrahmen hast, du hast dir ein Thema gewählt und versuchst halt das mal auf den Punkt zu kriegen. Und dann, wenn du einen Zeitrahmen hast, dann machst du das halt. Dann fallen da doch viele Sachen einfach mal weg.
Das heißt, da muss ich jetzt aber wirklich der Neugier halber mal reingrätschen. Du würdest sagen, das Feedback, was es früher gab, war schon richtig. Ich war ein Drumherumschwätzer. Und es waren die Umstände, eine Rede vorzubereiten, einen zeitlichen Rahmen zu haben, die dich gezwungen oder erzogen haben dazu, dich dann zu konzentrieren und es auf diesen Punkt dann auch einzukochen.
Ja. Obwohl ich sagen muss, meine letzten Feedbacks waren wieder, ich wollte zu viel in zu kurzer Zeit, aber auch da ist es ein ganz anderes Feedback als früher. Also ich muss wirklich sagen, früher, das war ja dumm rumgelabert.
Okay.
Also viel Erzählung mit wenig Inhalt und Hauptsache lustig. Also ich sag mal, früher das war Comedy und heute ist es dann, wenn ich lustig bin, eher Kabarett.
Schönes Stichwort, aber lustig. Christoph ist für seine sehr ernsten, akzentuierten Reden bekannt. Humor wird sehr dezent am Rande eingestreut. Und insofern würde mich natürlich auch heute interessieren, möglichst ohne Beteiligung der Mundwinkelheber. Christoph, lass uns doch daran teilhaben.
Du hast ja gesagt, möglichst ohne.
Ja. Wann und wo nutzt du denn diesen Humor, der dir nachgesagt wird?
Habe ich auch schon gehört, dass ich das einbaue. Ganz ehrlich, also gefühlt immer, wenn es geht. Also immer, wenn sich eine Möglichkeit bietet. Das Dumme ist halt, was heißt das Dumme? Ich sag mal, ich habe einen sehr wirren Kopf manchmal beim Reden. Also ich komme von Hundertste ins Tausendste und kann mich innerlich über Sachen kaputt lachen, wo es nichts zu lachen gibt. Da kommen so
innere Nuancen. Bilder.
Das sind keine Bilder, bei mir sind einfach nur Sprüche, die dann plötzlich so, da könnte man noch das und das zu sagen.
Okay.
Wo ich mich dann bei Reden immer, wenn du einen Zeitrahmen hast, natürlich zurückhalten musst, weil du kannst nicht ständig noch einen raushauen. Aber das ist halt sehr oft, dass ich ein Thema habe, über irgendwas philosophiere im Kopf oder bei Stegreifreden rede und währenddessen kommt dann so dieser ich nenne ihn den kleinen Schwachsinnigen in meinem Kopf, der die ganze Zeit nur so ist und sagt dann, komm, der geht auch noch, das kannst du auch noch sagen, komm, sag.
Hau raus.
Das ist dann wirklich so, na, muss ich sagen. So, und dann kommt das raus, und dann also es haben ja auch schon viele Leute gefragt, Christoph, wie machst du das? Also, warum fällt dir zu dem Thema noch der Spruch ein? Weiß ich nicht.
Es ist einfach da.
Weiß ich, das ist so, pupp, da.
Damit erübrigt sich dann die Frage, ob deine Vorträge schon immer lustig waren.
Eigentlich schon.
Also ich kenne keine Rede von Christoph, wo dieser Humor nicht mit eingeflossen ist, wirklich untertrieben. Man kann schon sagen, wo dieser Humor nicht geradezu herausgeflossen wäre, ja, den ganzen Raum überschwemmt hat. Das ist so und dann sehr wunderbar.
Ich habe aber zwei Reden gehalten. Ich glaube, zwei waren es bis jetzt, die ernst waren. Drei waren es sogar schon.
Und da war ich nicht da.
Ja.
Welche waren das?
Meine Eisbrecherrede.
Da war ich nicht da.
Weil die war mit mich. Da gibt es nichts Lustiges. Und nein, ich habe es versucht mal. Nee. Doch, die war, ich glaube, die war sehr, eigentlich relativ ernst. Dann eine Wettbewerbsrede, meine dritte Rede. Da ging es um Wasser trinken. Das ist jetzt auch nicht so spektakulär, wo man viele Witze machen kann.
Du hast eine Rede über Wasser trinken gehalten?
Mhm. Warum es wichtig ist, Wasser zu trinken.
Okay.
Trinkt Wasser. Ohne Sprudel. Ganz wichtig. Siehst du, du kommst doch ins Tun. Sehr schnell.
Geht mir doch direkt viel besser.
Ist auch, ja, das glaube ich dir.
Dritte?
Überlege ich gerade. Da ging es darum, ich weiß nur noch ein Part irgendwie nach dem Motto, wenn du glaubst, dass du über den Leuten stehst oder ein höheres Niveau hast, dann solltest du mal unter dich gucken, weil es könnte sein, dass die dich auf ihre Schultern genommen haben, damit du einen besseren Überblick über dein Leben hast, irgendwie sowas. Habe ich aus einem Songtitel geklaut und habe eine Rede draus gemacht.
Ich bin, überrascht.
Ja, kann ich auch.
Drei Reden, völlig humorfrei?
Ich glaube, da kam gar kein Humor drin vor. Nicht wirklich.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Nicht bei Christoph. Also wirklich, das ja, ist so...
Gibt auch.
Nun gut, ich lasse das mal so stehen. Vielleicht finde ich das auf irgendwelchen Speicherkarten, irgendwelche Videos von Christoph beim Reden über Wasser trinken.
Die erste gibt es noch, meine Eisbrecherin.
Ich werde suchen. Ich werde es finden und dann gucken,
die gibt es bei mir zu Hause. Nur bei mir.
Das war eine Einladung. Ihr seid Zeugen.
Ich meinte auf so einem Server in Timbuktu.
Irgendwo.
Ja.
Die meisten deiner Reden haben aber das Humorelement mit drin. Wo siehst du den großen Vorteil von Humor in der Rede? Beziehungsweise, alles hat ja auch eine berühmte Kehrseite der Medaille. Wo kann es sich vielleicht sogar richtig kontraproduktiv auswirken? Und neugierig wie ich bin, hat es sich bei dir schon mal richtig kontraproduktiv ausgewirkt?
Kurz zu deiner letzten Frage. Ja, fangen wir mal vorne an. Wofür es gut ist, jeder von uns kennt Vorträge oder Schulstunden. Bei mir war das eher so Deutschgeschichte, so die Richtung, wo du so nach spätestens 10 Minuten so langsam, weil das ein Monolog war vorne über Fakten.
Also in Geschichte würde ich dir zustimmen, aber bei Deutsch blutet ja schon wieder mein Herz, mein Lieblingsfach. Ja.
Mathe. Und auf der anderen Seite gab es aber Lehrer, die halt auch zwischendurch mal so ein, mal was, nicht Comedy, aber Unterhaltsames eingestreut haben. Mhm. Das heißt, so die Aufmerksamkeitskurve, die so abgenommen hat, ging dann wieder hoch. Das heißt, dein Geist arbeitet ja nur dann, wenn er offen ist, wie ein Fallschirm. Weil auch der arbeitet nur, wenn er offen ist. Und durch Humor, durch mal ein bisschen Lachen und wenn es nur Grinsen ist, Mundwinkel ein bisschen hoch, fühlst du dich wieder leicht energiegeladen und du kannst wieder leichter folgen. Und der setzt auch so eine Marke, wo auch im Kopf vielleicht wieder was, haha, das war lustig und das merke ich mir dann besser.
Hm.
Deswegen finde ich so ein, also man muss wirklich kein Comedy machen, weil Comedy ist halt eher so die Richtung, ich benutze nur was Witziges, damit es witzig ist. Es muss keinen Sinn haben, die Leute müssen sich auch nichts merken. Aber wenn man Humor benutzt als Vehikel, um es unterhaltsamer zu gestalten. Weil jeder von uns kennt wirklich diese Lehrer, wo man gerne zugehört hat und die haben lebendig irgendwas erzählt, mal irgendwas zum Schmunzeln, vielleicht sogar mal zum Lachen. Hm. Und dann gab es die anderen Lehrer, wo man meistens den Namen, wenn man Glück hat, noch den Namen weiß, meistens aber vielleicht nur noch, welches Fach sie hatten und wie sie aussahen. Und einfach nur, dass man vom Gefühl her so weggeschlummert ist und das einfach gehasst hat, da hinzugehen.
Dass man dankbar war, wenn die 45 richtig. Minuten um waren.
Und dann gemerkt hat, Mist, ist eine Doppelstunde.
Ja. Schnell in die 5-Minuten-Pause.
Ja, genau.
Einmal Luft und einen Witz atmen.
Deswegen glaube ich, dass einfach dieser Humor, der ist halt essentiell wichtig. Klar, da wo er angebracht ist, in Passagen, wo es halt nichts zu lachen gibt. Also ich als Redner auf einer Beerdigung, also vielleicht von irgendeinem Comedian die Beerdigung, ja, das könnte ich machen. Aber ich jetzt so eine Bier, krass ernst, nur eine halbe Stunde, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Das ist nicht so meins. Aber alles andere, wo Humor erlaubt ist, und es darf auch ein ernstes Thema sein, und im ernsten Thema darf auch kurz was drin sein, was unterhaltsam ist. Es darf nicht lächerlich sein, aber lustig.
Mhm.
Und dann passt es auch dahin. Und es gibt sogar Leute, die mittendrin sagen, ach übrigens, hat mir letztens eine erzählt und erzählt einen Witz mitten in dem Vortrag. Gibt's auch. Der passt, also thematisch passt der überhaupt nicht dahin. Aber für den Mehrwert, den der den Leuten bringt, passt der da super hin.
Ist natürlich auch sehr klug, weil in dem Augenblick merkt man ja, der eigene Geist möchte dem folgen, was man erwartet. Jetzt ist halt ein Vortrag und es geht immer so weiter und auf einmal wird man so rausgerissen.
Genau.
Also es ist wieder so ein Wachküsser.
Ganz genau.
Ja.
Und das ist halt super und die Leute sind meistens wieder da. Klar, wenn es ein ultra schlechter Witz ist, dann sind die eigentlich trotzdem wieder da, weil sie einfach es nicht erwartet haben. Aber es geht eigentlich wirklich nur darum, wenn es unterhaltsam gestaltest, die Leute hören dir besser zu, die Leute merken sich mehr, der Geist ist, bleibt frischer.
Hm.
Und es, die einzige Gefahr ist, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Part, es darf halt nicht lächerlich werden. Oder nur du findest es witzig.
Ja, ganz gruselig, wenn man Redner hört.
Ganz groß drin.
Man denkt,
wenn du alle meine Skript, also alles siehst, was ich so zu Hause mal geschrieben habe, so für oh lustig und keine Ahnung was, wie viel davon weg ist, weil ich denke, das findest nur du witzig. Ich habe zum Beispiel eine Rede gehalten, wo ich gedacht habe, es ist beim Wettbewerb. Super witzig. Super. Ein Witz davon oder was Lustiges fanden halt nur Leute witzig, die auch Mathematik-Leistung hatten.
Oh, okay.
Davon gibt es nicht so viele, habe ich gemerkt. Und das andere fanden auch nur Leute witzig, die Physik studieren oder Chemie oder sowas.
Weil sie dann ein bestimmtes Maß an Wissen gebraucht haben, um diesen Witz
nein.
zu verstehen?
Das war einfach nur, was habe ich jetzt damit zu tun? Viele okay. Witze funktionieren nur, wenn du eine Brücke hast. Also wenn das Leute berührt, betrifft oder irgend sowas,
ja.
was wir auch schon mal hatten. Und ich habe mir halt gerade noch Sachen rausgesucht, die den meisten Leuten nicht bekannt waren, die denen total egal waren. Und das also halt ging auch schon mal ein bisschen nach hinten los.
Gut, aber erkannt und daraus gelernt
auf
und
jeden
entsprechend
Fall.
Umgestellt.
Auf jeden Fall.
Irritiert es dich, weil das kommt ja auch vor. Das kenne ich von Reden. Aber ich kenne es zum Beispiel auch aus dem Theater, dass das Publikum oder in dem Fall das Auditorium, wenn du eine Rede hältst, an Stellen lacht, wo du nicht damit gerechnet hast.
Ja.
Macht das was mit dir?
Das hatte ich bei einer meiner ersten Stegreifreden. Daraus habe ich dann später die Rede gebastelt, wo ich dann auf der Europäischen Meisterschaft war. Da habe ich, keine Ahnung, ich glaube nach 1:30 den Witz gebracht, also für mich logisch, aber für mich war das gar nicht so lustig gemeint. Also ich hatte zwei Socken in der Hand, das eine war eine Strumpfhosen, halt eine Frauenstrumpfhosen, das andere eine Babysocke. Und da habe ich darüber gesprochen, okay, für euch kurz, da habe ich darüber gesprochen, dass man ja Probleme mit, also Probleme haben könnte oder meint zu haben, wenn, ich habe jetzt eine Tochter, wenn man Mädchen hat, wenn die so klein sind. Dann habe ich halt die Babysocke hochgehalten und habe gesagt, wenn ihr glaubt, dass ihr jetzt schon Probleme habt, wartet erstmal, wenn aus dieser, und dann habe ich halt die Frauenstrumpfhose, diese geworden ist. Und da lagen die alle quer und haben angefangen zu applaudieren und ich denke so, ich wollte noch was erzählen. Hab einfach Schluss gemacht. So, okay, wenn ihr es gut fandet, okay.
Dann muss ich gar nicht den Kuss noch weiter
ja.
aus.
Und das ist halt, also andersrum kenne ich es aber. wenn du eigentlich so ein richtig geiles Ding raushaust und der Raum bleibt ruhig.
Ja, ja.
Hatte ich bei der Rede, womit ich nach zur Europäischen Meisterschaft habe ich bei den International Speakers gehalten und erzählt die und vorher bei den Hanse-Rednern an manchen Stellen lagen die wieder alle, nee, nicht quer, aber haben sich schon kaputt gelacht und da kam so ein müdes Lächeln und denk so, hallo, soll ich es wiederholen, das war lustig. Was mir nicht bewusst war, 80% der Leute waren keine Muttersprachler in Deutsch.
Okay. Ja.
Das kam dann hinterher, weil ich so gedacht habe, kacke, du willst damit auf die nächste Ebene mit dieser Rede und da lacht keiner jetzt gerade, oh mein Gott. Und dann kam irgendjemand zu mir, nahm mich einen Arm und so, Christoph, kommt aus was weiß ich, Australien, keine Ahnung, die reden alle nicht nur, also das ist nicht so deutsch, also das ist nicht so der Ding. Okay. Oh. Aber ich habe gedacht, so, ja, zwei Leute liegen hier gerade unter dem Tisch und der Rest so, gehen, hören halt gebannt zu.
Macht für mich allerdings auch deutlich, wie wichtig es ist, seine Rede vorzubereiten. Nicht nur hinsichtlich dessen, was man selbst reden möchte, sondern sich eben auch den ein oder anderen Gedanken dazu zu machen, in welchem Rahmen, ganz vor wichtig, welchem Publikum und so ganz weiter. Wichtig. Wenn du eine Rede vorbereitest, wo legst du deinen Schwerpunkt? Wie genau machst du das, wenn du, was ist so dein Step 1 in der Herangehensweise?
Da bei uns jetzt bei den Toastmastern die Themen ja frei sind. Mhm. Also klar, irgendwann musst du erstmal auf ein Thema kommen, wo du sagst, interessiert mich, habe ich gehört, wollte schon immer was zu sagen, was auch immer. Oder halt mit der anderen Rede, ich habe eine Stegreifrede, wie kriege ich die jetzt auf 5 Minuten aufgebläht? Und ich gehe eigentlich hin, deswegen mache ich das elektronisch. Also ich benutze immer Evernote und schreibe einfach mal alles auf, was mir dazu einfällt. Also meistens habe ich schon so eine Einleitung, so ein bisschen im Kopf und so ein bisschen hier und ein bisschen da und dann schreibe ich einfach mal alles auf und gucke mir das an und strukturiere vielleicht schon ein bisschen vor und dann schreibe ich und formuliere das aus. Und meistens ist dann die Rede viel zu lang. Also viel zu lang.
Ja.
Und dann kommt dieser typische Rotstift und dann wird alles rausgeschrieben, was so, ich nenne es mal Prosa ist. Also was mir wichtig ist, was man unbedingt sagen muss, was aber für die Geschichte an sich, was ich dir da erzählen möchte, total egal ist.
Mhm.
Und das kommt halt alles raus und ich achte dann halt wirklich nur noch drauf, okay, ich möchte von nachkommen und trägt das, was ich noch drin lasse, diese Botschaft. Also kann man dem noch folgen.
Mhm.
Habe ich leider manchmal missachtet, deswegen, das ist immer dann, wenn man sich die Vorbereitungszeit ein bisschen selbst verkürzt.
Ja.
So mit 2 Tage vorher Rede anfangen zu schreiben, ist halt echt sau kurz, kriege ich manchmal hin, manchmal halt noch nicht. Mein Feedback habe ich jetzt auch 2-mal abgeholt, wo es einfach nicht funktioniert hat.
Mhm.
Da war nämlich der Faden so, wie kommst du denn jetzt von nach? Für mich war es total logisch, aber das war einfach nur, weil ich es nicht nochmal einen Tag wirken lassen habe. Also ich fange wirklich an mit runterschreiben, auch wirklich ausformuliert.
Mhm.
Und um dann das wieder so einzukürzen. Mit dem Einkürzen, das mache ich so, ich nehme es einfach mit dem Handy auf. Ich glaube, das machst du ja auch.
Nimmst du es dann?
Also nicht als Video, sondern einfach nur im Ton.
Genau.
Es geht wirklich nur darum, so einmal das ganz normal zu reden.
Hören.
Nee, einfach für mich zu reden, um einfach erstens am Ende mal die Zeit da stehen zu haben. Das ist das Allerwichtigste, weil wenn die Zeit schon nicht passt, brauche ich mich nicht anhören, weil dann weiß ich es eh zu lange, dann ist auch egal. Dann kann ich erstmal reingehen, weg und wenn dann irgendwann die Zeit passt, dann höre ich es mir an und sage, okay, ist noch logisch oder muss ich nochmal was ändern?
Mhm.
Und wenn das alles passt, dann mache ich aus meinem dann fertigen Skript, was ich theoretisch noch ablesen müsste, Stichpunkte.
Mhm.
Weil dann
sind wir aber sehr ähnlich gestrickt, was das angeht.
Nicht nur wir, das machen sehr, sehr viele. Also mit den Stichpunkten, nicht mit vorher ausformulierten dann Stichpunkte, sondern viele machen nur Stichpunkte. Aber für mich, ich brauche das halt, um wirklich die Zeit abgrenzen zu können. Das mit den Stichpunkten mache ich dann, damit ich frei werde von ganz wichtigen Formulierungen. Also klar, ganz wichtige Formulierungen, die übernehme ich, aber ganz normale Sätze, da muss ich halt nur wissen, du wolltest vor und nach überkommen und das formuliere ich dann, während ich rede, aus. Glaube ich, habe ich von dir auch so gehört.
Ja, das mache ich genauso.
Setzt aber
auch voraus, dass man wirklich in seinem Thema drin ist.
Ich habe auch schon über Sachen geredet, was nicht mein Thema so 100% ist.
Okay. Ja,
also was mich nur interessiert hat. Ja, aber dann habe ich die Fakten im Kopf und in Verbindung so mit ein paar Wörtern einstreuen, mache ich beim Reden.
Okay.
Nur als Tipp, wer das nicht kann, was auch immer für ein Club, Toastmaster kenne ich halt jetzt, Stegreifreden machen.
Ja, Das unterstütze ich voll.
Ist einfach dieses frei irgendwo blubber und raus und irgendwann kommt man über diesen Punkt mit dem, mir fällt nichts ein zu, ja, ich habe mich dran gewöhnt und jetzt kann ich denken.
Auch die Erfahrung zu machen, dass gar nichts Schlimmes dann in so einem geschützten Rahmen wie bei den Toastmasters passiert, wenn man jetzt selbst empfunden Quatsch erzählt hat oder es zusammenhanglos war, sondern einfach nur die Erfahrung zu machen, Bühne sprechen, auch diese 30 Sekunden vorher zur Sammlung mal zu nutzen. Das ist für mich immer so eine Herausforderung. Dann kommt das Thema und ich habe ganz viele Ideen sofort dazu, stürme auf diese Bühne, nehme mir gar nicht diese 30 Sekunden, plapper sofort drauf los und während ich dann plappere, denke ich,
ja, hättest du was anderes genommen.
Ja, oder die 30 Sekunden wären wertvoll gewesen. Es klingt nicht lang, aber um einmal kurz das zu machen, glaube ich, ist es ganz gut.
Aber ich habe eine Sache gelernt bei den Stegreifreden. Es gibt manchmal Themen, da sagt dir einer was und dein Gehirn macht. Und da habe ich eine Sache gelernt, ich fange mit dem ersten an, was mir einfällt. Manchmal ist es totale Grütze. Aber auch da habe ich es mal geschafft, ganz weit zu kommen. Mit, ich fange einfach an zu reden und weiß noch gar nicht, wohin.
Okay.
Und beschreibe eine Situation und das und jenes und welches. Und dann habe ich plötzlich innerhalb von einer Minute, warum auch immer, das ist wieder dieser kleine Schwachsinnige, sag doch das. Und da kommt irgendwas raus, was irgendwie Leute gut finden, keine Ahnung. Aber das ist dann wirklich so beim Reden, so bla bla bla, zack, Punkt, passt.
Selbstläufer.
Hatte ich aber auch schon mit bla 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 bla, du musst jetzt irgendwie einen Puppel, so einen Bogen und ja, ich glaube, da kommen wir jetzt mal zum Schluss hin. War halt jetzt nicht so gut. Das kann halt nicht immer laufen, aber oft.
Stegreifreden bekommt man das Thema ja vorgegeben bei uns oder also bei den Toastmasters oder Hanserednern. Bei den anderen Reden ist es das Thema frei wählbar.
Genau.
Aber wir haben ja die Projekte, dass man sagt, es muss Körpersprache geübt werden oder vielleicht die Stimmvielfalt und sonstiges. Koppelst du dann so ein Thema auch ein bisschen an ein Projekt oder ist es so, dass du in deinem Homeoffice sitzt und gerade eine 5 Minuten Ingwer-Tee-Pause machst, dir vielleicht auch länger schon keinen Witz erzählt hast, sondern auf einmal denkst du, ich müsste mal reden über das und das. Und hast du so eine Art Ideensammlung für dich? Dieses berühmte Büchlein, was Künstler immer so bei sich haben, wo sie ihre spontanen Sachen reinschreiben?
Ja, bei mir ist das einfach, wie ich schon sagte, Evernote. Also man kann auch jede andere Notizbuchfunktion benutzen, aber bei mir ist halt das geworden.
Ist das so eine Art Schleichwerbung, die wir hier gerade machen?
Toastmaster, Evernote. Haben wir noch irgendwas? Nee, ich glaube, das waren die zwei Sachen. Toastmaster, Evernote.
Ja, von welcher Marke ist die Uhr?
Möchte ich jetzt nicht sagen. Fossil. Also, Nein, wir sind nicht gesponsert. Also vor allem ich nicht. Du aber vielleicht.
Ich?
Ja?
Nein, ich würde. Okay. Also, nein, ich mache sowas. Nein.
Okay. Achso, Notizbuchfunktion. Notizbuchfunktion, man kann es auch direkt aufschreiben, also wirklich auf Papier, aber ich mache es halt gerne online, also elektronisch, damit ich es hinterher noch umschieben kann und sowas. Und da habe ich wirklich ein Notizbuch, wo ich in das eine immer alles reinschreibe und habe einfach Überschriften. Das habe ich am Anfang angefangen und jetzt immer, wenn was Cooles kommt, denke ich, ah, da kannst du irgendwann vielleicht mal was erzählen und dann schreibe ich das wieder da rein.
Und du weißt auch immer, dann noch was damit anzufangen. Also ich habe das auch. Nicht mit Evernote, also ich mache das so mit der Hand und mit dem Stift auf Papier. Ist ja auch egal. Aber dann gucke ich da manchmal drauf und denke, hä? was soll mir das sagen?
Deswegen mache ich das gerne elektronisch, weil da schreibe ich mir eine Überschrift hin und darunter ganz kurz noch irgendein Blabla. Da sollte es gehen um bla, keine Ahnung was. Aber oft habe ich wirklich nur eine Überschrift. Und ich weiß nicht warum. Guck mir das ein halbes Jahr später an, denk, ach so, warte mal, das war doch mit, weil ich mich dann wieder dran erinnere. Du wolltest dir das Video angucken und das noch angucken und das noch, weil ich meist schon eine Idee habe, wie, wo kriegst du Infos her und und. Das merkt sich mein kranker Kopf. Also ich kann mir keine Namen merken, aber dafür so ein Mist.
Bettina.
Echt?
Educainer Podcast.
Ah, okay.
Ja. Ich muss den kurz wieder ins Boot holen.
Ja, danke. Vielen Dank.
Du hast schon gesagt, 2 Tage waren so deine kürzesten Vorbereitungszeiten für eine Rede. Was war denn deine längste Vorbereitungszeit für eine Rede?
eigentlich auch nicht viel länger. Also ich glaube eine Woche. Also, es gibt keine Monate irgendwie, wo ich irgendwas schreibe, sondern das sind halt 5 Tage.
Okay.
Was war die? 5 Tage ist halt so echt eine super Zeit, aber das ist dann auch wieder geschrieben, geschrieben, geschrieben und so halbherzig und dann kommen auch wieder die letzten 2 Tage so, ich muss jetzt mal. Aber ich muss vorher schon anfangen, die Idee muss stehen und das grobe Konzept muss da sein und dann klappt das auch in 2 Tagen, alles mit fertig machen und das in den Kopf kriegen und sowas. Wenn ich das alles in den 2 Tagen mache, dann ist es oft schief gelaufen. Das heißt schief, da war immer noch eine Rede, die Leute fanden es immer noch einigermaßen gut, aber es war nicht auf dem Punkt.
Und dem eigenen Anspruch möchte man ja auch noch gerecht werden.
Das soll ja auch immer wenn eine Skala von 1 bis 10 hat, soll es auch immer eine 12 sein, deswegen, ja. Da kommst du dann mit 2 Tagen komplett Vorbereitungszeit nicht hin. Noch nicht mal annähernd.
Nee,
dann bist du eher so bei einer 5.
Ich bei dir. Ja, und selbst wenn das Drumherum das Ganze gutiert und man auch positive Rückmeldungen hat, für sich selbst hat man aber das innere Spiel nicht unbedingt gewonnen.
Richtig.
Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Was war die längste Rede, die du gehalten hast bisher? Weißt du das noch?
Ich überlege gerade, weil ich weiß, bei einer bin ich... Bei einer Rede bin ich über die Zeit gekommen, also mit 7:30, die war dann im Endeffekt 7:50 lang. Ich durfte aber weiterreden, weil der Grund war, die Rede war leider bis auf 7 Minuten schon fast ausgelegt.
Mhm.
Und zweimal ging die Tür auf und niemand wollte was wissen. Das Schlimme ist, ich war der Grund dafür, warum jemand was wissen wollte. Ich hatte relativ nah an einem anderen Auto geparkt und um von diesem Parkplatz runterzukommen, hätte mein Auto weggemusst. Jetzt war ich aber in der Rede. Das Schöne war, Tür ging auf, jemand kümmerte sich drum. Ich höre plötzlich mein Kennzeichen und sage nur, ist meins. In meiner Rede. Und dann höre ich nur, du parkst sehr nah an mir dran, kannst du dein Auto wegfahren? Und ich denke nur so, wir sind jetzt ungefähr bei, gib mir 3 Minuten, bin ich hier fertig, fahre ich das Auto weg. Geht weg, kommt wieder, erzählt nochmal irgendwas, ich bin gleich fertig. Ah, nee, kommt dann wieder und sagt, wir haben das Auto rausgefahren. Kurz bevor ich fertig bin. Denk so. Hallo? 3 Minuten.
3 Minuten können verdammt.
Ja, toll. Als ich dann gesehen habe, wie die da rausgekommen sind, habe ich gedacht, ich hätte 3 Minuten gewartet. Weil das war so im Zentimeter vor zurück, wo ich gedacht, weil ich habe erstmal so im Auto geguckt, nee, es ist nichts verkratzt, die haben mich nicht. War auch nur die Besitzerin von dem Laden, wo ich da gerade gesprochen habe, hey.
Manchmal entscheiden 3 Minuten über alles.
Ja schon, das Schlimme war, das Auto stand immer noch da. Die haben es gerade rausgeparkt, hatten Schweißperlen auf der Stirn und ich habe gesagt, ich hätte jetzt mich einfach eingesetzt, wäre ein Stück vorgefahren, hätte ich rausgenommen, wenn wir jetzt sagen, nee, fertig.
Da könntest du uns eine schöne Rede drüber machen, finde ich mal, über
3 Minuten.
3 Minuten. Den Wert von 3 Minuten.
Richtig.
Relativitätstheorie, Relationstheorie.
Ich hätte es einfach ganz einfach verpackt. Manchmal sind 3 Minuten Frauen zu kurz und manchmal auch zu lang. Kommt auf die Situation vor.
Christoph. Was machst du denn so direkt vor deinen Auftritten? Also so die 3 Minuten vor deinen Auftritten.
Viele Leute haben immer so das Bedürfnis, so mit mir dann zu reden. Und ich habe eher so das Bedürfnis, lasst mich alle in Ruhe.
Und das ist etwas, das hat er ja sonst nicht. Also das ist schwierig.
Ja, also ich bin sonst eher der gesellige Typ und vor der Rede ist eher so, ich gehe kurz meine Rede noch durch, also ich gehe sie vielleicht nochmal durch. Naja, 10-mal geht es auch noch. Gehe die Punkte, die wichtigen Punkte nochmal durch. Alles klar, das wolltest du sagen von über und das war wichtig und das war wichtig. Und meistens habe ich so Schwerpunkte, wo ich sage, damit für mich es eine gelungene Rede war, muss das, das und das drin sein.
Mhm.
Also der Satz. Ansonsten dazwischen, ja, das kannst du irgendwie beschreiben und das, also klares Thema. Aber das muss drin sein, ein Zitat, ein Satz, wo ich sage, der Satz ist toll. Und das gehe ich nochmal durch. Was ich dann gelernt habe, ich weiß aber nicht mehr von wem, da habe ich auch mal eine Rede drüber gehalten, Nervosität braucht kein Mensch, habe ich die, glaube ich, mal genannt. Was man vor einer Rede machen kann. Und da ging es um eine Sache, wenn du halt Puls kriegst irgendwann, also hohen Blutdruck plus zittrige Hände plus Schweiß plus alles und ein Puls, den ich auch immer habe von so 180, dass man dann nicht in diese Angst geht, vom Gefühl her, so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, weil dann wird es ja noch schlimmer, kurzatmig, ja, flach atmen und, sondern in ein, ja, und zwar zwei Sachen. Man sagt sich als erstes, das mache ich immer, mein Körper macht mich gerade bereit, damit der Kopf knallt, deswegen brauche ich mehr Sauerstoff im Hirn, also mehr Blut, also jetzt geht's los. Und zweitens, und dass ich zitter, das ist keine Angst oder Nervosität, sondern es ist Vorfreude, damit es endlich losgeht. Das Dumme ist, wenn du das lang genug einredest, also lang genug sind 2 Minuten, und immer und immer und immer, und dann glaubst du dir irgendwann selber. Das ist echt ganz komisch. Habe ich nie gedacht, das funktioniert. Also jetzt nicht so, du gehst da angstfrei hin, aber du hast dann irgendwie dem Ganzen gegenüber eine andere Einstellung.
Ich konnte mir das auch nie vorstellen, dass ich ähnliche Übungen gemacht habe oder festgestellt habe, ja, ändern kannst du ja an dieser Reaktion erstmal nichts. Genau. Das ist ja dein Körper, der das mit dir macht. Ja. Also in diese Umdeutung zu gehen, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Ich gebe aber offen zu, es gelingt mir nicht immer. Also manchmal siegt dann doch irgendwie der Adrenalinpegel.
Ja.
Außer Nervosität gibt es ja viele Dinge, die man als Redner auch noch üben könnte vorweg. Also in Bezug auf die Stimme, in Bezug auf die Körperhaltung, das gesamte Auftreten. Gibt es da noch was, was du machst? Oder muss ja auch nicht direkt vor dem Auftritt sein. Gibt es auch etwas, was du so zwischendurch machst, weil du sagst, das hat sich positiv auf meine Eigenschaft als Redner ausgewirkt? Oder ist es dann doch eher spontan?
Sehr spontan. Also es gibt eigentlich nichts, was ich so wirklich bewusst mache. Achso, doch, ich gucke mir andere Redner gerne an, mhm, und gucke an, was die, also ich glaube, ich nehme es unbewusst auf. Also ich gucke die jetzt nicht, um zu sagen, oh, da kann ich was klauen oder irgendwas, mhm, sondern ich gucke mir einfach an und lasse da so auf mich wirken, was die machen. Mhm. Klar, der Inhalt ist mir wichtig, aber nebenbei lernst du halt auch noch, ah, die machen das auf der Bühne, die machen das so und die machen mal einen Witz da oder irgend sowas. Sowas kann man dann auch mal gut mitnehmen. Aber dass ich jetzt zu Hause, wie manche Leute, irgendein Stimmtraining mache oder weiß ich nicht, nee, also mache ich eigentlich nichts.
Allerdings gehörst du natürlich aus meiner Sicht zu den Menschen, die ohnehin darauf achten, grundsätzlich in einem eher guten Zustand zu sein.
Ja, ja.
Das, also, denke ich, macht das dann auch nochmal viel aus.
Aber da brauche ich meistens nicht drauf achten. Mhm. Wenn das, was du eben gesagt hast, ich kann an der Situation sowieso nichts ändern. Das Einzige, was ich ändern kann, ist, wie ich die Situation sehe. Naja, das ist, naja, man kann jetzt mal nicht sagen, das ist jetzt ein Mantra geworden oder irgend sowas, aber es gab halt viele Situationen, klar, wo man dann hätte sagen können, oh, ist alles so scheiße, keine Ahnung, oh mein Gott. Und klar macht man das bei manchen fiesen Sachen natürlich auch erstmal, aber irgendwann kommt dieses genug geheult, was machst du denn jetzt? Naja, erstmal wieder gut fühlen, dazu muss man sich jetzt nicht wie manche Leute in Alkohol stürzen oder irgend sowas. Ich bin zum Beispiel mal falsch umgesprungen.
Also schon gestürzt?
Ja, ich habe mich gestürzt und zwar mit kleinen, glaube ich, 200 Klamotten, dann irgendwann aus einem Flugzeug und so. Wenn du unten ankommst, willst du sofort, das ist der Hammer. Also alle haben gesagt, wenn du unten ankommst, willst du wieder. Und ich habe gesagt, Leute, wenn ich da einmal rausgesprungen bin, bin ich froh, dass ich, nee, nee. An dem Tag habe ich gesagt, hey, können wir das vielleicht noch? Können wir? Nochmal.
Wie oft bist du schon?
Einmal.
Einmal.
Weil wenn das dann eine Woche her ist, war dann auch wieder der Überlebenstrieb, der sagt, du weißt schon, dass das Flugzeug intakt war, wo du rausgesprungen bist. Da war alles in Ordnung. Du musstest eigentlich, du hättest mit runterfliegen können, weil fliegen ist auch geil. Du musst dich nicht runterstürzen und an ganz vielen, ganz dünnen Fäden, an der ganz dünnen Plane dich nach unten tragen lassen.
Bungee-Jumping?
Nein. Also Bungee-Jumping würde ich machen, aber auch nur über Wasser. Das hat aber einen rein psychologischen Effekt, weil theoretisch, wenn du da unten aufballerst und das war alles falsch, meistens ist es dann auch vorbei. Oder oft, gehe ich von aus, das geht nur darum, theoretisch könntest du, wenn das Seil ja reißt, da unten eintauchen und überlebst das. Und dann könnte das Wasser sogar, und ich könnte sogar wissen, dass das Wasser nur 30 cm tief ist und das überhaupt keinen Unterschied macht, ob das Wasser ist oder Beton.
Spring einfach über der Alster. Dann ist das alles gegeben.
Nee, ist egal. Das ist nur psychologisch, das ist einfach nur, wenn du theoretisch könntest du, und auch gesagt haben, mein Unterbewusstsein, ja, aber du könntest ja einen flachen Winkel und komm ganz toll, wo ich sage, ja, würde ich machen, müsste nur Wasser drunter sein. Können auch ein Planschbecken hinstellen, ist egal. Ich muss nur Wasser sehen, dann denkst du, kann ich mich selbst beruhigen?
Läuft.
Geht. geht.
Okay, da steht mir noch bevor, der berühmte Sprung von irgendwo runter. Ich habe mich das bisher noch nicht getraut. Ist das ein Tipp? Würdest du mir das als Tipp geben wollen? Ja. Du musst einmal irgendwo runtergesprungen sein?
Nee, musst du nicht, aber du kannst dir hinterher selbst sagen, mal ganz ehrlich, ich bin gerade aus 4000 Meter gesprungen. Und ich habe Schiss, mich hier vor eine Kamera zu stellen oder auf die Bühne oder keine Ahnung. Ganz ehrlich. Du hast dann so einen Referenzwert. Weil es gibt eigentlich bei diesem Sprung, oder für mich gab es nur eine wirkliche Situation, wo das Pipi fast in der Hose war. Es gab nur eine. Die Füße hängen, also immer dran denken, du fliegst gerade in 4000 Meter Höhe, deine Füße und die von dem Typ hinter dir hängen, wo du dran angeschnallt, hoffentlich angeschnallt bist, hängen aus dem Flugzeug. Mhm. Und plötzlich gibt der eurer ganzen gesamten Masse einen Schubs nach vorne und du fällst vorwärts aus diesem Flugzeug.
Mhm.
Und genau diese, das sind genau, es ist eine Sekunde, wo mein Kopf sagte, jetzt ist zu spät, jetzt ist
was, jetzt egal. Ich auf diesem Stuhl sitze.
Jetzt ist vorbei. Es macht eine Sekunde lang, jetzt vorbei. Ja. Jetzt ist rum, jetzt bist du.
Ich fühle das gerade total. So,
weißt du, was dann kommt?
Ich habe keinen Fallschirm.
Nee. Und dann kommt, jetzt ist auch egal, ist geil.
Ehrlich?
Ohne Scheiß. Das war der Hammer. Das war wirklich eine Sekunde so und dann läuft.
Okay.
Weil wir sind durch Wolken gefallen und sowas. Und ich habe Wolken berührt. Ich kann sagen, ich habe Wolken berührt. Geil.
Das ist jetzt wieder schön.
Das war toll. Das war sensationell.
Mit Wolken berührt.
Ja.
Ich sag dir das jetzt hier im Vertrauen. Ich habe das noch keinem gesagt.
Jetzt kommt's. Hört mal kurz weg.
Ich hab ja so Höhenangst.
Ja.
Konnte man sich jetzt gerade gar nicht denken. Und ich werde noch diese Woche, Gott,
ja,
auf das Riesenrad gehen vom Hamburger Dom.
Ich kann dir eins sagen, Fallschirmspringen ist nicht so schlimm wie da.
Ich weiß, deswegen bin ich auch jetzt schon ganz stolz auf mich. Wechseln wir das Thema, kommen wir zurück zum Reden. Wenn du jemandem den ultimativen Tipp geben solltest, so wie mir gerade den Tipp, Kind, geh nicht Riesenrad fahren, spring direkt aus dem Flugzeug.
Richtig.
Was sind deine, ich sag jetzt mal, ultimativen 3 Tipps für alle für besseres Raiden? Give me dry tips.
Give me dry tips. Yeah. I'm gonna give you dry tips.
Hey man. Und wenn es nur 2 sind, aber die sind groß genug, will ich sie nehmen.
Okay. 3 Tipps für besseres Reden. Nee, Tipps aus anderen Interviews klauen ist blöd.
Tipp Nummer 1, öffnen Sie den Mund.
Richtig.
Entschuldigung.
Tipp Nummer 1 für besseres Reden ist, das habe ich auch schon mehreren Leuten erzählt, benutze Geschichten, wenn du irgendwas rüberbringen möchtest. Damit Leute sich was merken, ist es ganz toll, Geschichten zu benutzen dafür.
Mhm.
Und am besten eigene Geschichten.
Mhm.
Oder Geschichten von Leuten, die dir relativ nahestehen, geht auch noch. Hat den Hintergrund, also warum funktionieren Geschichten immer gut, damit Leute es was merken oder bei deiner Rede bleiben? Naja, wenn Geschichten nicht funktionieren würden, wäre Hollywood arbeitslos. Funktioniert immer gut. Also Tipp Nummer 1 würde ich sagen, Geschichten, weil das Schöne ist, nämlich mit seinen eigenen Geschichten, Missgeschicken, wie auch immer, kann man auch tolle Sachen kreieren, die dann lustig sind. Also mit irgendwelchen coolen Sprüchen funktioniert das nicht so leicht wie mit, oh, dann hat mich das und das berührt oder hat die das und das gemacht, also müssen jetzt keine Riesengeschichte, also wirklich nur Anekdoten reichen auch, so kurze Stories. Und das ist immer super in Geschichten. So, wenn ich dir was erkläre und kann sagen, pass auf, das ist ungefähr so wie, als ich damals das und das und das gemacht habe und dann ist das und das passiert. Kannst du besser.
Weil wir natürlich auch einen Rückbezug zu uns.
Genau.
Und das
ist
die, genau,
das ist, deswegen ist es. Wenn ich was erklären möchte, einen Punkt setzen möchte, irgend sowas, Geschichte ist immer super.
Ich liebe auch Geschichten.
Deswegen reden ohne eine eigene Geschichte irgendwas drin, ist auch immer.
Ja, ein bisschen blutleer.
Ja.
Ja.
Deswegen, so eine Geschichte sollte immer drin sein. Glauben viele nicht, die wollen lieber Fakten. Nee.
Ja, so auch die Verknüpfung, also die Mischung macht es ja dann oft
je nachdem. Natürlich. Aber Geschichte macht das Ganze immer leichter verständlich, kann man besser mitgehen. Für auf der Bühne, wenn Leute auf die Bühne gehen, und ich sehe das oft, Und das ist mir aber auch erst durch Toastmaster wirklich bewusst geworden, warum ich, also dass mich das überhaupt stört, weil ich wusste vorher, dass mich irgendwas stört, aber
ich bin gespannt.
Ist diese Pause am Anfang, wo du eben sagtest, bei Stehkaffee, nimm dir die 30 Sekunden.
Ja.
Nimm dir die 5, 2, 1, ne, eine ist ein bisschen kurz, aber so 5 Sekunden, bevor du losredest, stell dich vorne hin und sag erstmal nichts. Ja, jetzt werden viele Leute sagen, jetzt stehe ich da vorne und muss, ja, du musst diese Spannung aushalten. Die baut aber wieder eine Brücke, also irgendwie zum Publikum, weil die Spannung spüren die Leute. Die Köpfe drehen sich zu dir, also wenn nicht schon die Köpfe bei dir sind, kommen die dazu, aber auf jeden Fall die Gedanken drehen sich plötzlich um dich. Mhm. Die Aufmerksamkeit hast du dann. Mhm. Weil ich sehe das sau oft, Leute kommen auf die Bühne, geben jemand die Hand, drehen sich um. Meine liebe Damen und Herren, da ist aber die Hälfte noch gedanklich bei dem, was der vorher gerade gesagt hat. Nimm dir die Zeit, warte kurz, und fang dann an zu sprechen. Fühlt sich echt saukomisch an, aber wenn du das bei anderen Leuten plötzlich siehst, merkst du, oh, das ist der Effekt. Oder lass dich aufnehmen. Oh, das wäre mein dritter Tipp. Fällt mir gerade so ein.
Kurz ist so aus.
Kurze
aus. War ja wieder klar.
Was ich selber gar nicht abkann, ist mich selber angucken, wenn ich aufgenommen wurde. Also meine erste Rede, die ich gehalten habe, die aufgenommen wurde, hat gedauert 4 Wochen, bis die mir mal angeschaut haben. Mhm. Weil das ist irgendwie ganz komisch.
Ja, natürlich.
Aber wir bei Toastmaster kriegen ja immer so kleine Zettel, wo draufsteht, das und das und jenes Märchen. Das Schöne ist, du kannst es dann mal abgleichen. Mhm. Weil manchmal bekommst du ein Feedback, wo du, also für dich ist das plötzlich, also es ist ja nichts Schlimmes, aber für dich ist das plötzlich niederschmetternd, weil, oh mein Gott. Und dann guckst du dir eigentlich das Video an und denkst, ne. Keine Ahnung, was der da an dem Abend geraucht hat oder was weiß ich, was passiert ist, aber irgendwie ging es dem schlecht, das kann nicht sein. Auf der anderen Seite fallen dir aber auch Sachen auf, die vielleicht anderen Leuten nicht aufgefallen sind und auch Sachen, die Leuten aufgefallen sind, kannst du damit abgleichen und sagen, ah, das meinen die genau damit. Mhm. Bei mir zum Beispiel war das in den ersten Reden, ich habe immer gewippt, bin immer so auf die Zehenspitzen bisschen gegangen. Mhm. Bla bla bla, bla 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 bla, bla bla bla, bla 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 bla.
So habe ich dich schon nicht mehr erlebt.
Ja, waren aber nur die ersten, keine Ahnung, 5 Reden oder sowas. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und habe gedacht, Mist, das sieht man sogar auf dem Video. Dann siehst du immer so wirklich so, zack, 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 wie der Kopf so ganz ein bisschen hochgeht. So, oh. Und dann nimmst du das halt auch an. Mhm. Genauso wie, es gibt ja auch den Füllwortzähler und was weiß ich alles, was die Leute so erzählen. Wenn du das aber mal siehst und richtig eine Nachbereitung machen kannst, alles klar, das habe ich gemacht, das soll ich gemacht haben, siehst es dann live, also aufgenommen, für dich jetzt live gesehen, nicht nur aus Mitschriften, mit deren Worten, sondern dich selber, kannst du viel mehr draus machen, finde ich. Auch wenn das echt blöd ist, dich selbst anzugucken, mach es.
Es und lass dich aufnehmen. Es ist aber nur am Anfang ungewohnt. Also,
nee, ich finde es jetzt immer noch kacke.
Ja.
Und ich will mich jetzt immer noch nicht sehen.
Also ich mache das auch nicht gerne. Ich muss mich dann auch, also deswegen weiß ich ehrlich gesagt auch gerade nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin, dieses Interview zu führen. Aber es wird besser und der Nutzen, den ich daraus ziehen kann, für mich ist größer, in diesen Beobachter reingehen zu können und natürlich suche ich mir nicht gerade einen Tag aus, einen Bad Hair Day, wo ich dann sage, so, und jetzt gebe ich mir noch die Klatsche, indem ich mir ein Redenvideo von mir angucke.
Doch.
Doch.
Bad Hair Day, ja, mache ich.
Wunderbar. Mach
super,
ja. Aber es ist, ja, doch sehr erleuchtend teilweise.
Oh, das wären jetzt so die einfachsten Sachen, die man mal eben schnell machen kann und die, finde ich, schon einen relativ großen Mehrwert bieten.
Einen relativ großen Mehrwert. Mehrwert. Schönes Stichwort wieder. Du knallst hier die Überleitungen nur so raus. Man merkt, er kennt seine Fragen, glaube ich. Er ist eigentlich derjenige, der mich hier durch dieses Interview so lohnt. Mehrwert wäre ja für mich zum Beispiel auch zu erfahren von dir und sicherlich nicht für mich, sondern für euch genauso. Wo kann man denn außer hier im Educainer Post
Postkasten.
Auf der Educainer Postkarte.
Und im Postkasten. Ja.
Oh Gott. Ja, das lerne ich dann auch noch mit dem Podcast.
Ja.
Educainer Podcast ist klar, also den gucken ja hoffentlich auch gerade alle. Ja. Aber wo kann man dich sonst noch erleben, lesen, sehen, hören, ärgern, zum Lachen bringen? Whatever.
Na gut. Eigentlich so zwei Plattformen. Einmal gibt es mich natürlich auf Facebook, wo ich in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen sogar was mal von mir poste. Meistens nur irgendwelche Sachen von anderen like oder mal was dazu schreibe. Meistens kommentiere ich nur. Versuche das aber dann auch, weil ich gelernt habe, über Kommentare soll man auch einen Mehrwert bieten, auch den Leuten was mitzugeben und schreibt nicht, wie manche Leute immer nur, tolles Profil. Danke. Nee, also ich versuche ab und zu dann doch mal was Geistreiches dahin zu packen.
Also.
Tolles Profil, ey. Ja.
Ja.
Mehr. Natürlich YouTube, ja, gibt den Educainer-Podcast auf oder die Educainer-Seite auf YouTube. Dazu gibt es noch meine private Seite, wo ein paar andere Videos, unter anderem auch eine Rede, ich glaube sogar zwei Reden von mir zu sehen sind. Es gibt mein Instagram-Account.
Ich frage ja jetzt ungern, aber deine private Seite?
Auf YouTube, mein Account, Entschuldigung.
Ah, okay. Das hätte ich jetzt alles sein können. Also bei mir kam es jetzt gerade so an, es gibt Educainer Podcast auf YouTube, dann gibt es meine private Seite, dann gibt es bei mir sofort das Internetfenster auf www.christophhurst.de zum Beispiel. Das gibt es nicht, sondern du redest jetzt ausschließlich über YouTube.
Nur YouTube.
Wird nachher unten alles von.
Genau, darf ich selbst machen. Deswegen, ich versuche gerade nicht zu viel zu machen, sonst wird das so. Okay. Nein, und Instagram gibt es natürlich auch. Zweimal natürlich Educainer und mich selber. Unter einem anderen Namen. Ich habe meinen zweiten Vornamen genommen. Jetzt ist raus.
Jens ist raus.
Also, heißt aber nicht Jens.
Okay, jetzt kommt der Teil, auf den ich mich schon den ganzen Abend gefreut habe. Jetzt wird's privat.
Noch privater als. Okay.
Ja, es ging mir ans Eingemachte.
Okay.
Christoph!
Bereit. Ja, Bettina.
Ganz ehrlich.
Ja.
Ganz, ganz ehrlich.
Ja.
Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
Nummer eins muss ich wirklich sagen, meine Tochter. Und dass es ihr gut geht. Aber hauptsächlich aus einem Grund, weil sie so einen, ich sag mal, Anker in meinem Leben gesetzt hat, wo ich jetzt mal fokussiert an Sachen rangehen muss. Also einerseits für meine Tochter Sachen fokussiert machen muss, was vorher immer so, ich lebe den Tag hinein, sondern ich muss jetzt mal planen. Auf der anderen Seite natürlich auch mit, naja, du machst jetzt Sachen nicht mehr so wahllos, wie als Single und boah, du kannst machen, was du willst, sondern du hast jetzt da jemanden, der ein bisschen auch auf dich angewiesen ist. Du kündigst deinen Job nicht, weil du gerade mal 5 Minuten keinen Bock mehr hast, sondern du machst, also mein Leben hat, ich nenne es mal, eine Reife geworden, nenne ich es mal, weil jetzt einfach, wie jetzt hier mit Educainer Podcast, ich habe mich halt jetzt angefangen zu fragen, was liegt mir? Und das kam so ein bisschen durch. Ich habe jetzt eine Tochter, du musst jetzt groß sein, du musst ein Vorbild sein oder ich möchte ein Vorbild sein und das gehört halt alles mit dazu.
Schön.
Ja. Nein, das heißt jetzt nicht da draußen, dass ihr alle ganz viel Kinder machen müsst, damit ihr auch einen Anker im Leben habt. Das kann man auch anders machen, das war jetzt meine. Deswegen, es war eine sehr, sehr, sehr schöne, glückliche Führung des Lebens.
Ich möchte jetzt gar nicht, dass du noch für weitere Dinge dankbar bist. Das schwebt gerade jetzt hier so schön im Raum.
Dann lassen wir es schweben.
Oh. Wenn du drei Wünsche frei hättest. Doch, das ist jetzt ganz wunderbar. Nachdem ich weiß, wofür du so dankbar bist, wenn du jetzt auch noch drei Wünsche frei hättest. Drei Wünsche. Was kommt dir spontan in den Sinn?
Ich würde mir für, also erster Wunsch wäre, ich würde mir für alle Menschen Erkenntnis wünschen. Und zwar Erkenntnis für das, was sie jeden Tag tun, worüber sie sich beschweren und vor allem dass sie mal erkennen, was sie eigentlich haben.
Mhm.
Weil so ab und zu, ich weiß nicht, ob es dir so geht, wahrscheinlich da draußen auch ein paar Leuten, wenn du dir anhörst, worüber manche Leute so richtig jammern, mache ich auch. Also ich will mich da wirklich nicht ausnehmen. Ich jammer auch manchmal auf einem Niveau, das ist ganz weit oben. Aber ich schaff's dann doch ab und zu mal, ich schaff's aber ab und zu dann wieder runterzukommen und denk so, es ist alles gut. Aber es gibt Leute, die können sich maßlos über Dinge aufregen und ich denke, ich wusste gar nicht, dass man sich darüber aufregen kann.
Und vielleicht auch in dieser Endlosigkeit.
Yeah, yeah.
Okay.
Das würde ich mir für sehr viel, eigentlich für alle Menschen mal, also es gibt viele Leute, die brauchen das nicht, aber es gibt halt auch ein paar da draußen, die bräuchten dann die doppelte Portion.
Doppelte Portion? Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du?
Gut, ich merke schon, von den drei Sachen kriege ich immer nur eins, aber egal.
Ja, weil, da muss ich jetzt aber schon sagen, er kriegt immer nur eins, weil das erste, was er raushaut, finde ich dann so gut, dass ich denke, es kann jetzt eigentlich nur noch, also das...
Gut. Ich ein Lebensmittel.
Gott, das Schlimme ist, ich habe gerade so viele schlechte Witze im Kopf.
Ich auch, deswegen möchte ich manche Lebensmittel gerade nicht nehmen. Ich wäre gerne Flohsamen. Und am besten von den Flohsamen nur die Schale. Warum?
Ja, bitte.
Weil Flohsamen für guten Stuhlgang sorgen. Und ab einem gewissen Alter ist ein geregelter, guter Stuhlgang das Nonplusultra.
Und du möchtest der Stuhlgangregler für andere?
Ich möchte den Leuten etwas Gutes tun.
Christoph, warum machst du heute den Job, den du machst?
Mindo, okay. Warum ich den Job mache, den
ja.
Also Homeoffice, Ingenieur sein, ja, okay.
Da muss man. Das hat nicht geklappt.
Genau. Ich konnte keine Flohsamenschale werden.
Sprich.
Flohsam?
Nein.
Okay. Also den Job, den ich jetzt gerade tue, fangen wir mal ganz vorne an.
Mhm.
Ich weiß nicht, wem es alles so ging, so mit nach der Schule genau zu wissen, was man sein werden will. Also was man sein will, werden will. Bei mir war, da war bei mir im Kopf, ja, ich habe jetzt bald Abitur und dann kam zufällig die Bundeswehr, die wollte mich dann mal so fast für ein Jahr da haben, also ich durfte da noch hingehen. War für mich gut, weil dann konnte ich nicht mal so ein paar Monate mehr, mich zu entscheiden. Und dann gab's, ja, du könntest ja studieren gehen, aber was willst du machen? Elektrotechnik ist ganz cool, aber Maschinenbau auch. Und ich kann mich nicht entscheiden. Und dann gab's die Hochschultage oder irgend sowas. Und da kam, wir haben einen neuen Studiengang, relativ neu, heißt Mechatronik. Da gibt's Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik. Und ich so, hier, mach da. Mach ich. Automatisierung, es ging um Automatisierung, es ging um Robotik und es ging halt viel Gehirnschmalz irgendwo reinstecken, damit irgendwas, du musst erst denken und dann kannst du irgendwo vorne gefühlt was reinkippen und dann kommt was raus.
Und dann kannst du weiterdenken.
Und das war spannend.
Okay.
Und da ging es halt viel um auch Programmieren und ja, das war... Das war das. Und jetzt zu dem Job, warum ich den gerne mache, weil das war jetzt nur die Voraussetzung dafür. Durch einen glücklichen Zufall, meine damalige Freundin hat hier bei einem großen Konzern gearbeitet, hat gesagt, die haben da so eine Firma gekauft, die, wie hat sie gesagt, die machen da sowas mit Strom und Wärme, so ein Zeug. Und da ist auch ein Motor irgendwie drin. Das hast du doch mal studiert. Ja. Bauen Block Heizkraftwerke, Motor dreht sich, halt einen Generator, macht Strom und die Abwärme vom Motor wird zum Heizen benutzt.
Okay.
Und da eine Steuerung da dran ist, ist es eigentlich genau das, was ich mal studiert habe. Jo. Und jetzt noch einen Schritt weiter, weil ich habe da als Inbetriebnehmer angefangen, also Maschinen einrichten und dass die dann hoffentlich länger laufen. Meine Kollegen werden sagen, meine liegen nie lang, aber ist ein anderes Thema. Kam halt hinzu, dass ich gerne und viel rede und zusätzlich noch gut mit Leuten kann. Und das relativ schnell. Und deswegen bin ich dann aus diesem, ich fahre draußen rum, bin nie zu Hause, zu, ich arbeite jetzt in der Firma als Trainer gekommen. Und daraus wurde irgendwann dann über ein paar Umwege dann, ich bin jetzt fürs Ausland zuständig, bin da immer noch Trainer, aber darf noch technische Fragen lösen oder beantworten. Und deswegen mache ich das eigentlich immer noch relativ gerne, weil da so alles zusammenkommt. Mein technisches Herz wird befriedigt, weil ich darf da Techniksachen machen. Auf der anderen Seite darf ich mit fremden Leuten interagieren und Freundschaften, sag ich mal, schließen von mir aus oder halt mit denen halt gut befreundet, sag ich mal, sein, weil ich gerne neue Leute kennenlerne und mit denen auch über Sachen rede, die mir jetzt nicht nur Arbeit sind. Oder Bekanntschaften schließen, oder Freundschaften sind es nicht, aber Bekanntschaften. Und halt auch noch das Reden an sich, was ich auch gerne mache. Also einfach nur das Reden und Leuten was beibringen vor allem. Deswegen, das deckt gerade relativ viel von dem ab, was ich gerne mache.
Da stellt sich einfach noch die Frage, wenn das schon so hoch angesiedelt ist, was gibt es, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Also jetzt.
Wenn ich aufs Klo muss.
Ich muss da natürlich fragen, was ist dein nächstes Projekt?
Inwiefern ein Projekt?
Das ist frei wählbar.
Weil ich war jetzt gerade bei Redeprojekt bei Toastmasters.
Ja. Hau raus. Also.
Ich muss ein Projekt, also eine Rede halten mit visuellen Hilfsmitteln.
Oh. Visuelle Hilfsmittel.
PowerPoint. Socken hochhalten.
Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe nämlich erst gedacht, er wird Brillen verteilen vor der Rede.
Hat die auch erst überlegt, aber nein, die wollen, Publikum, dass ich irgendwas in, also mache, was die sehen, also in der Hand halte, an die Wand werfe.
Die Lust so. Am Sehen des Publikums befriedigt.
Ja.
Oh, da bin ich gespannt. Weißt du schon, wenn du die Rede hältst?
Nein.
Schade. Das hätte ich sonst publik gemacht, die dann hättet ihr alle kommen.
Warum auch immer, die schiebe ich ganz eine ganze Zeit lang schon vor mir her. Das werde ich jetzt einfach mal machen.
Schade, 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 schade. Zu guter Letzt. Bevor ich dich aus diesem hervorragenden Interview entlasse, wo du dein Wissen in die Welt gestreut hast, zu meinem größten Vergnügen, muss ich aber unbedingt noch wissen, wenn du etwas in dieser Welt verändern könntest, was wäre es? Anwesende sind ausgenommen.
Mist. Gibt's das sonst noch irgendwas? Ein sehr, ich sag mal, nahes und kleines Thema, was aber auch relativ groß ist, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, und zwar das Bewusstsein der Menschen für Abfall. Mhm. Einerseits ärgert es mich direkt in meinem Umfeld, wenn wir bei uns die Mülltonne aufmachen und du guckst in die Biomülltonne rein und da ist ein Kunststoffbeutel drin. Und denkst,
ja.
Also es reicht, 2 IQ-Punkte mehr als ein Huhn zu haben, um zu wissen, dass das da nicht reingehört. Das hat wirklich nichts mit Intelligenz zu tun. Einfach nur das. Und da geht's dann wirklich nur drum. Klar ist das Kacke für die Umwelt, weil dieser Abfall, wenn das einer findet, wird einfach komplett auf die Mülldeponie gepackt oder in die Müllverbrennung und kommt nicht zurück in den Kreislauf, Erde bilden, was weiß ich was.
Und ja, wir wissen, dass es auch kompostierbare Kunststoffbeutel gibt. Das setze ich jetzt einfach mal dazu, aber
muss ich dazu,
du meinst schon.
Nee, ich meine die, aber auch die kompostierbaren führen dazu, dass das alles verbrannt wird, weil die vor Ort sich nicht die Mühe machen und
das
sagen,
zu trennen. Ja.
Ach, das ist kompostierbar, ja, okay. Ach, das nicht. Deswegen soll man die eigentlich nicht nehmen. Das nächste ist, und das ist das übergeordnete Thema, weil man da jetzt, sag ich mal, im Kleinen schon sehen kann, wie egal den Leuten das ist, siehst du im Großen, das Bild auf, also ein bisschen größer siehst du vor dir, wenn auf der Autobahn oder auf der Straße einfach das Fenster aufgeht und da fliegt was raus.
Mhm.
Und es war kein Apfel. Also weißt irgendwas, was jetzt ungefähr 4000 Jahre braucht zum Verrotten. Ist wieder irgendwas, was mich einfach nur so ein bisschen ärgert. Ich denke, ey, du kannst doch einfach bis zu Hause warten, dann schmeißt doch deinen Müll.
Mhm.
Das war dann so. Und dann halt das ganz große Bild ist, naja, wir haben halt schon irgendwo eben, das glaube ich im Atlantik, diese Insel, die aus Kunststoff besteht. Mhm. Und das einfach nur, weil Leute was weggeworfen haben oder was, es kann auch sein, richtig weggeworfen haben, das aber auf den Mülldeponie kam, der Wind kam, hat es irgendwo in den Fluss getragen, aber viele Sachen werden halt einfach achtlos weggeworfen. Und einfach nur dieses Bewusstsein für alle Leute, wenn ich ein bisschen was tue, weil ich sag mal, wenn jeder in Deutschland, und zwar jeder mit 80 Millionen, ein Kilo im Jahr falschen Müll richtig entsorgt, sind das 80 Millionen Kilo. Und das ist halt dieses Bewusstsein für, wenn ich da ein bisschen was tue und das anderen erzähle, die das vielleicht auch mal oder darauf achte, dann hat das einen riesen Impact, also eine riesen Auswirkung.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ist auch eine meiner täglichen Übungen zurzeit, mich selber zu überprüfen, wo greife ich fast automatisiert zu Dingen, wo es aber durchaus eine Alternative gäbe oder man die Frage stellen darf, muss ich das jetzt so achtlos beiseite tun? Hm. Also sei nur am Rande erwähnt, ich habe vorgestern mir ein Eis gegönnt im Becher. Ich mag halt keine Waffeln. Und habe aber immer einen Löffel in meiner Handtasche. Das ist aus meiner Außendienstzeit noch so. Okay. Und dann fiel mir dieser Löffel in meiner Handtasche ein und ich sagte zu der Frau in der Eisdiele, ich möchte bitte das und das Eis im Becher, keine Waffel und auch keinen Löffel. Und sie guckte mich so an. Keinen Löffel? Ich dachte, sie denkt jetzt bestimmt, ich mache so. Ich dachte, aha, Mutti hat ihr Taschenmesser dabei und einen Löffel. Ja, also man kann schon einiges tun. Super, da bin ich wirklich voll und ganz bei dir. Mhm. Christoph, es war so schön, deinen Podcast kapern zu dürfen.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Mit Fragen um mich zu werfen, die du fantastisch beantwortet hast. Und ich freue mich schon sehr auf deine nächste Folge mit deinen nächsten Gästen oder deinem nächsten Gast, wer auch immer es sein wird. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir hier.
Ich hatte auf jeden Fall Spaß.
Wie schön.
Vielen Dank.
Ich danke dir.